Bonusfolge, Bonusfolge, Bonusfolge.
Ein wenig, ein klein wenig.
Hallo Emu.
Hallo Andreas. Erzähl mir mal, warum wir heute zweimal aufzeichnen.
Vielleicht, weil bald Halloween ist.
Heute?
Technisch also, gesehen, wenn ihr das also, hört, ja. Heute.
Wir machen gerade Zeitreise.
Das
für euch ist heute Halloween, für uns ist der Freitag davor.
So ist es. Das Absurdeste, was ich bisher hatte, für Fables haben wir die Tage eine Folge aufgenommen, da haben wir frohes neues Jahr gesagt.
Ah, wow, das ist weird.
Das war wirklich weird.
Ja. Wie kam das zustande?
Wir sind soweit in der Vorproduktion, dass wir schon am 1.1. jetzt dafür die Folge aufgenommen haben.
Ihr Maschinen, Alter.
Ist so. Aber das war ein bisschen so, wir haben die ersten Spekulatius gekauft, was eigentlich schon viel zu früh war.
Ja.
Saßen da und haben Anfang.
Wo wir ehrlich sind, es gibt keinen zu früh für Spekulatius.
Das stimmt. Deswegen habe ich auch schon welche gekauft.
Nur Dominosteine, das ist gottlos.
Ja, Dominosteine funktionieren erst im Dezember. Das weiß jeder.
Und Stollen. Wer Stollen vor Dezember kauft und isst, verstößt gegen die Genfer Konvention.
So ist, aber dann schmecken sie auch im Dezember nicht mehr, oder? Also werden Spekulatius ja immer schmecken. So, nicht umsonst gibt es zum Beispiel in den Niederlanden immer das Gewürz Spekulatius auf irgendwas, also das ganze Jahr über. Aber Stollen schmecken dann nicht mehr. Wenn ich die vorher schon hatte, da freue ich mich ja gar nicht mehr drauf.
Weißt du eigentlich, dass ich das Privileg genieße, die massivste Stollenerfahrung ever jedes Jahr zu erleben?
Okay.
Du weißt ja, meine Frau kommt aus dem Erzgebirge.
Yes.
Direkt aus Oberwiesenthal.
Ja.
Die Oma meiner Frau macht Stollen per Hand, jedes Jahr für die gesamte Familie. Das ist eine Riesenarbeit. Das ist ein Kreis von diversen Omis, die sich jedes Jahr treffen, in einer Bäckerei, die ihnen zur Verfügung gestellt wird vom heimischen Bäcker, wo die ihren Stollen zubereiten und dann dürfen die den Ofen dort benutzen. Einen Tag im Jahr, immer vor Weihnachten. Und davon kriegen wir jedes Jahr eingeschickt. Die Frau ist Mitte 80 und hämmert uns jedes Jahr den besten Stollen zu, den du essen kannst. Und das ist was anderes als gekauft. Das muss ich wirklich sagen.
Das glaube ich.
Da ist eine Butterschicht drauf, da nimmst du 3 Kilo zu, wenn du das da anguckst.
Jetzt habe ich doch noch Bock auf Stollen.
Richtig gut.
Aber ich halte mich zurück.
Ja, kriegen wir auch wirklich kommentarlos immer erst Anfang Dezember. Ich glaube, die macht das schon im Juli oder so. Ich weiß es nicht.
Das wäre so geil.
Damit wir gar nicht erst in die Versuchung kommen, das Ding anzuschneiden, weißt du?
Ja. Ja, wenn der erstmal angeschnitten ist, ist er auch weg.
Also Es ist wirklich jedes Jahr ein Meisterwerk und ein Riesenhighlight und wir genießen das, solange wir noch können.
Das klingt aber wirklich gut.
Aber wir quatschen hier über weihnachtliche Sachen und heute ist Halloween, verdammt nochmal.
Dabei soll es doch gruselig sein, Herr
Gott. Gruselig, ein bisschen. Also wir haben eigentlich eben gerade das New York Comic Con Special aufgezeichnet, was ihr am Montag möglicherweise gehört habt. Und wir haben uns kurzerhand dazu entschlossen, weil Andreas sagte, den Donnerstag darauf ist Halloween. Wollen wir da noch was machen? Deswegen haben wir die Comics, die wir eigentlich dazu noch möglicherweise besprechen wollten, ein bisschen outgesourced, ein bisschen ganz geschoben, weil er fragte mich, hast du irgendwas Gruseliges gelesen? Ja. Nicht so ganz, aber ich weiß, der Andreas hat was Gruseliges
gelesen. Ich habe richtig viel Gruseliges gelesen.
Ja, ich habe ein paar Sachen, die sind, gehen zumindest in die Richtung, sodass sie heute nicht ganz fehl am Platz wären.
Ja, das soll uns reichen. Das soll uns reichen für ein Halloween-Special.
Für ein kleines Halloween-Special. Deswegen ballern wir jetzt noch ein paar Comics runter, die wir zuletzt gelesen haben. Wir haben auch die Medienempfehlungen vergessen.
Dann hängen wir einfach hier an, ja.
Die gibt es denn heute zum Ende hin?
Und wir wissen jetzt schon, dass auch eine kleine Diskussion darum entbrennen wird zwischen uns.
Also, ja, eine kleine. Ja. Habe ich schon gemerkt. Weil du hast mir schon gespoilert, was du empfiehlst. Aber fangen wir mal an. Was hast du als erstes Gruseliges gelesen?
Ja, fangen wir mit was ganz Untypischem an. Ich habe einen Manga gelesen.
Boah.
Ja, das ist schon lange nicht mehr passiert. Pumpkin Night heißt der Ganze. Und ist bei Manga Cult erschienen. Und es geht inhaltlich um Folgendes. Eine Gruppe Jugendlicher hat eine Mitschülerin mal irgendwann ganz stark gemobbt. Die sitzt jetzt in der Psychiatrie. Aber eines Nachts kommt die Nachricht, dass sie dort ausgebrochen ist, und bei der ersten Mitschülerin taucht ein Mädchen in Schuluniform mit einem Kürbis auf dem Kopf auf, mit so einer Grimasse reingeschnitzt und bringt sie brutalst um. Und danach, dann ist die Jagd eröffnet quasi.
Okay.
Und also gefühlt geht es darum, eigentlich zu zeigen, was für brutale Todesszenen man so zeichnen kann. Mhm. Während Menschen in Schuluniformen von einem anderen Menschen in Schuluniform umgebracht werden. Mit passendem, ich glaube, okay. Bei Manga heißt das immer Fanservice dabei.
Klingt wie ein Tatsachenbericht aus amerikanischen Highschools.
Es fühlt sich auch ein bisschen so an, nur noch ein bisschen übertriebener. Mhm. Und die Röcke sind ein bisschen zu kurz für Amerika.
Oh ja.
Es geht um die Brutalität. Da ist keine große Story dahinter. Die machen auch nicht so einen Plot auf wie, oh, ist sie das wirklich oder nicht? Nein, die lösen das sofort auf. Das ist völlig egal. Es geht nicht um die Story. Es geht darum, zu zeigen, auf welche Arten und Weisen man so Menschen umbringen kann. Mit einem sehr langen Messer, also typisch Slasher-Ding. Gedärme hängen raus, Blut spritzt überall. Wer sich davon angesprochen fühlt, Pumpkin Night, das kann dann, glaube ich, schon gut unterhalten. Das sieht toll aus. Also optisch gut gezeichnet, detailliert gezeichnet, wirklich toll, verpasst. Anatomie passt immer, die Blickwinkel passen, aber inhaltlich hat er halt nichts auf der Kette. Da ist die Gruppe Jugendliche, die wollen sich aus irgendwelchen Gründen ihr natürlich alleine stellen und nicht die Polizei dazu holen. Hm. Und da ist sie, die möchte ich gerne umbringen. Die schickt ihn über Social Media Freundschaftsanfragen und Nachrichten, wie ich bringe dich um. Und dann weiß er auch, zwei Seiten später ist sie dann da und bringt die halt um.
Okay, du sagtest Manga, ich gehe davon aus, keine abgeschlossene Sache. Wie viele Bände gibt es bisher? 15?
Ich habe gerade eben nachgeguckt, Crosscult haben 3 Bände bisher angekündigt. Beim 3. stand nicht bei, dass es der Abschlussband ist.
Ist ja auch ein Manga.
Ja, genau. Mhm. Deswegen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, 3 sind angekündigt. Und auch typisch Manga, also Dialog findet auch nicht viel statt. Ich glaube, ich war für die, lass mich eben gucken, 168 Seiten. Vielleicht habe ich 15 Minuten gelesen.
Okay. Wir haben ja, in der letzten Folge habe ich ja über meinen Dresden-Besuch gesprochen und über die Begegnung dort mit den Comic-Shops, dass da primär Mangas verkauft wurden und keine Comics. Ja. Habe ich ja ein bisschen in Mangas auch geblättert und ich schaue, wie gesagt, hatte ich ja auch gesagt in der Folge, aktuell ein paar Animes und ich hole das ja eher so nach. Ich bin ja sehr, sehr spät zu diesem Medium erst gekommen, also auch zu Anime-Serien. Und ich bin dann teilweise immer ein bisschen schockiert, wenn ich sehe, was für Ausmaße manche Sachen haben.
Ja.
Ich habe zum Beispiel, ich habe nie Naruto geschaut, ich habe nie Dragon Ball geschaut, ja. Und habe neulich, weil ich gesehen habe, auf Netflix ist da was verfügbar, mal so geguckt, guckst du mal oder überlegt, schaust du mal bei One Piece rein. Und du, pass auf, und ich, null Ahnung, ja, rufe das auf und sehe irgendwie Folge 1032.
Ja.
Und ich hab gemerkt, dass ich mindestens 30 Sekunden lang da drauf gestarrt habe, bis ich dieses X gedrückt habe. Weg, Thema beendet.
Ja, geht mir irre. Genau so.
Absolut ja. Irre, was für Ausmaße das hat. Ich meine, gut, das brauchen wir als Superheldenleser uns bezüglich Batman und Superman, glaube ich, nicht weiter vorwerfen, ja. Detective Comics 1067 oder was weiß ich, was wir gerade haben. Ist ja genau derselbe Käse. Aber
natürlich ist das derselbe Käse.
Aber in deutlich längeren Zeiträumen.
Ja, und das ist auch der Grund, warum du damit nicht anfängst. Also,
ja. Ja. Also Pumpkin Night.
Du.
Special Interest.
Special Interest. Wenn man mal sehen möchte, wann man mit einem Messer und Menschen so anfangen kann,
alles klar.
Kann ich das nur empfehlen. Wenn du eine tiefgehende Handlung oder Charakterstudie erwartest, würde ich das nicht empfehlen.
Ja, pass auf. Mach mal so, ich setze dir da mal ein bisschen was entgegen. Vielleicht holt dich das dann mehr ab.
Ja.
Kein konkreter Horror-Comic, aber es geht ein bisschen in den Bereich des Übernatürlichen. Ich habe mir Jeff Lemires neue Reihe angeschaut, Minor Arcana. Ist bei Boom Studios gestartet. 2 Ausgaben sind bisher raus.
Ja.
Es geht um eine junge Frau. Wie jung sie ist, kann ich gar nicht sagen, aber Theresa St. Pierre heißt sie. Die kommt etwas, ja, angeschlagen in ihre Heimatstadt zurück, weil sie hat Kontakt mit ihrer Mutter wieder aufgenommen, oder besser gesagt, die Mutter hat Kontakt mit ihr wieder aufgenommen, nachdem da lange Funkstille war, dass sie schwer erkrankt sei. Die Mutter ist erkrankt, sie müsse nach Hause kommen, müsse ihr helfen. Beide haben ziemlich krasse Vergangenheit. Theresa selbst, Suchtproblematiken, die Mutter schwere Alkoholikerin, jetzt auch noch schwer erkrankt. Und das Verhältnis zwischen den beiden ist extrem angespannt, was du von der ersten Sekunde an merkst, als Theresa in ihren Heimatort zurückkommt und eigentlich auf gar nichts, was da passiert, in irgendeiner Weise Bock hat. Sie will mit keinem dort reden, sie will am liebsten woanders sein, aber trotzdem hat sie diese Verpflichtung, ihrer Mutter irgendwie helfen zu müssen. Und die Mutter leitet einen von diesen ominösen Tarotläden. Mhm. Wo, wie Theresa meint, sie eigentlich nur damit beschäftigt ist, irgendwelche leichtgläubigen Leute auszunehmen und um ihr Geld zu betrügen. Als die Mutter dann immer, ja, nicht kränker wird, aber in eine Situation kommt, wo sie bestimmte Kunden nicht mehr bedienen kann, springt Theresa widerwillig ein und merkt aber, dass da möglicherweise ein bisschen mehr hinter steckt, als sie selbst vorher vermutet hat. Das lasse ich mal aus, wie es weitergeht.
Okay.
Ja. Überraschenderweise, es ist eine Ongoing-Serie von Jeff Lemire. Und er hat bereits mit dem ersten Heft, oder was, zweiten Heft, ich weiß nicht, bereits innerhalb der ersten beiden Hefte angekündigt, dass sie später in 4 großen Deluxe-Editionen nachgeprintet wird. Kennen wir schon von Sweet Tooth. Das ist ein Hinweis darauf, wie lang die Reihe möglicherweise gehen könnte. 4 große Deluxe-Editionen klingt nach 40 Einzelausgaben.
Ja, ich habe gerade auch genau das gemacht. Ich habe kurz hochgerechnet. Da sind immer 10 bis 12 pro Deluxe-Ausgabe an Heften.
Genau.
Also irgendwas zwischen 40 und 48 Heften wird es werden.
Ja.
Ist seine erste Arbeit für Boom, oder?
Bin mir nicht sicher. Ich glaube, die anderen waren Image. Ja, hast du recht. Das dürfte die erste für Boom Studios sein.
Krass.
Auf jeden Fall, das macht richtig Spaß. Das hat eine Menge Potenzial. Nicht, weil die Story irgendwie herausragend wäre oder irgendwie Innovationen liefern würde, sondern Lemire macht hier das, was ihm am meisten liegt. Zwischenmenschliches Schreiben. Die Beziehungen, die Figuren sind stark. Die sind glaubwürdig. Die Angespanntheit in der Beziehung zwischen Tochter und Mutter. Mega krass. Lemire hat ja sowieso den totalen Fable dafür, Kind-Eltern-Beziehungen zu schreiben. Ja, die bisherigen Arbeiten von ihm sind ja immer wieder Aufarbeitungen wahrscheinlich seines eigenen Erlebens bezüglich seines Vaters gewesen, wenn wir hier an Underwater Welder denken oder auch Sweet Tooth selbst und so weiter. Das sind ja alles Aufarbeitungen eigentlich von Eltern-Kind-Beziehungen. Und das ist hier auch wieder der Fall. Also das ist für ihn überhaupt nichts Neues. Aber ich habe in diesen beiden Ausgaben gemerkt, wie leicht es einem fällt, sich darin wieder zu verlieren. Extrem gut funktioniert das. Glaubwürdige Figuren, die Konflikte vollkommen plausibel, spannend geschrieben. Du hängst da wirklich an den Dialogen dran. Und was ich toll finde, er zeichnet halt wieder selbst.
Ja, ja, das, so wie halt das bei, war jetzt die Frage, genau.
Ja, wie bei Fischfleiß zuletzt auch oder eben auch bei Sweet Tooth. Und er hat eine Ongoing-Serie angefangen, die er selbst zeichnet, die er selbst schreibt, mit einem Plot, der gut ist, mit Figuren, die bisher mega gut funktionieren. Ist leicht gesagt nach 2 Ausgaben, weiß ich selbst, bin ich vorsichtig. Aber ich bin in den beiden Heften vollkommen versunken, hat extrem Spaß gemacht. Meiner Erkenner bei Boom Studios, kann ich nur empfehlen.
Ah, cool. Und scheinbar gibt es ja schon das Commitment auch von dem vom Verlag, da mehr zu machen, wenn die schon so weit gehen und sowas ankündigen.
Ich denke, das wird der lockende Grund vom Verlag gewesen sein, einen Namen wie Jeff Lemire erstmals von Image Comics wegzuholen und dort publizieren zu lassen.
Ja, wir verhaften den mal für 4 Jahre.
Machen wir mal so, ja.
Ja.
Ja, kann ich empfehlen. Gefällt mir sehr gut. Hat wirklich Potenzial. Bin gespannt, wo die Reise hingeht.
Das verstehe ich.
Ja.
Da, warum wird diese Leseliste heute so lang? Nun ja. Edgar Allan Poe, brauche ich dir nicht erzählen, kennt man eigentlich den Namen. Es gibt nur eins von Edgar Allan Poe, was glaube ich, ihn selber überholt hat und was noch bekannter ist.
Nimmermehr!
Genau, und das ist sein Gedicht Der Rabe. Und der Splitter Verlag hat jetzt ein sogenanntes illustriertes Gedicht herausgebracht.
Ein illustriertes Gedicht?
Ja, sie haben das Gedicht abgedruckt und haben sich dazu passende Illustrationen machen lassen.
Denk dran, du redest gerade in dein Buch, nicht in dein Mikro.
Von Peter Eickmeier. Nee, ich rede in das Mikro. Ich habe das Buch davor gehabt.
Ich habe jetzt nur noch Buch vor der Kamera gesehen. Ah, fuck.
Nein. Ich habe weiter ins Mikro geredet.
Okay.
Genau. Die haben also im Grunde das Gedicht abgedruckt. Eine Strophe pro Doppelseite stimmt auch nicht. Da sind ein paar Doppelseiten mit 2 Strophen dabei. Passende Illustrationen dazu von Raben, von Poe selbst, von Dingen, die da eine Relevanz haben. Mhm. Und haben es in so einem geilen Albumformat rausgebracht. Das ist natürlich schon, was einfach schick ist. Also es ist vor allem schick, da ist nichts Neues am Gedicht bei. Aber
ja,
damit
seltsam,
man, ja, genau. Aber damit man hinterher auf die passende Seitenzahl kommt von etwa 60, ist hinten das Gedicht dann nochmal im Englischen drin mit den invertierten Bildern.
Okay.
Und das macht schon einiges her. Das finde ich schon echt cool. Gerade in so groß Ich glaube, das ist so ein Ding, das werde ich bestimmt verschenken. Weil ich jemanden weiß, der sich da sehr drüber freuen wird, weil er Edgar Allan Poe sehr verehrt, nicht weil ich das Buch loswerden möchte.
Alter, hast du ein Problem, wenn die Person uns hört?
Nee, tut sie nicht.
Okay. Nee, Shame!
Hinten findet man dann auch noch mal so ein bisschen ein paar Informationen zu Edgar Allan Poe und dem Raben, wie ist es dazu gekommen, wie ist so die Beziehung. Und dann von Gabi von Borstel und Peter Eickmeier, die das Ganze illustriert und gemacht haben, das Buch, ein paar Hintergrundinformationen, und man erfährt auch, welcher Rabe das Vorbild für den Raben in dem Buch war, denn diesen Raben gibt es wirklich.
Okay.
In Bielefeld im Park, da kann man sich den angucken.
Bielefeld existiert doch nicht.
Ach ja, stimmt. Damit wird der Splitter-Verlag nicht existieren, das wäre seltsam.
Ich weiß noch, als ich das erste Mal durch Bielefeld durchgefahren bin, mit dem Zug, und da am Bahnhof stand und so laut lachen musste, als ich da auf dieses Schild gestarrt habe. Ja, ich habe halt auf die Weiterfahrt gewartet und ich musste so laut lachen, weil mir das eingefallen ist, dieser Busch. Ja. Immer wieder toll. Muss ich immer wieder sagen, wenn irgendwer den Namen Bielefeld sagt, muss ich das immer wieder droppen, wie so ein Idiot. Tut mir wahnsinnig leid.
Funktioniert hier genau so in der Gegend. Hier ist heute, sagst du, ich fahre nach Bielefeld. Ja, klar.
Genau.
Wo fährst du hin? Ja, aber auf jeden Fall, also wenn ihr auf Schmuckausgaben von gewissen Sachen steht, von Gedichtbänden oder so, das ist wahrscheinlich die schmuckeste Ausgabe zu einem Gedicht, die man haben kann. 64 Seiten einem Gedicht gewidmet mit extra Illustrationen im Albenformat. Mehr
geht da
nicht.
Was kostet der Spaß?
Der Spaß kostet 18 Euro.
Oh.
Ja, naja. Finde ich guter Preis für über 60 Seiten im typischen Splitter, in der typischen Splitter-Qualität.
Ja.
Da ist cool. Das.
Ich habe noch einen Comic mit, der ist nicht so ganz Empfehlung. Zumindest bin ich noch nicht so wirklich sicher, was ich damit anfangen will.
Okay.
Ich habe tatsächlich den neuen Brian Azzarello Comic angefangen. Einen der neuen Brian Azzarello Comics. Ja. The Creeping Below. Ebenfalls wieder Boom Studios. Brian Azzarello zusammen mit Zeichnerin Vanessa DeRay und Hillary Jenkins. Spannenderweise, die drei haben es gemacht, ja. Spannenderweise steht unten auf der Credit-Seite Created by Brian Azzarello. Also, okay. Signal für mich, ist eine Auftragsarbeit der anderen gewesen. Er hat es angeleiert und die anderen, denke ich mal, interpretiere ich so. Ja.
Ja.
Ich habe reingeguckt, weil das Thema war ein bisschen speziell. Ich habe so in den Preview-Texten geguckt, worum es geht, und dachte, das müsste ich mir mal selber angucken, weil die Story beginnt auf einem Black-Metal-Konzert. Jetzt weißt du, warum ich da reingucke, ja?
Ja.
Auf einem Black-Metal-Konzert, was illustriert erstmal ein bisschen aussieht wie ein Punk-Konzert. Weil irgendwie sehen alle Metal-Konzerte jeglicher Art in der Comic-Szene immer aus wie Punk-Konzerte. Aber egal. Es geht um eine amerikanische Touristin, die dort unterwegs ist, die Sprache nicht spricht und die Underground-Szene dort, also die Metal-Underground-Szene, ja, besucht. Stellt sich dann raus, dass sie Fotografin ist, und über die Black-Metal-Szene, was man auch erfährt, dass die Story in Norwegen handelt, kriegt man erst nach ein paar Seiten mit, die Black-Metal-Szene dort fotografieren möchte, da recherchieren möchte, etc. Sie besucht ein Konzert nach dem anderen, eckt da eher an und kriegt da nicht so viel Zulauf, und bei einem Konzert passiert dann aber irgendwas Doofes. Da kommen nämlich ein paar Dudes auf sie zu, ein paar Black-Metal-Typen, die sie mitnehmen und sie in die Szene einführen wollen und sagen, hey, komm, wir gehen ja mal in den Wald. Ja, wir gehen ja mal in den Wald und da zeigen wir dir was Cooles, was voll zu unserer Szene passt.
Mhm.
Ja, und dann kannst du dir vorstellen, was da passiert. Sie wird natürlich überwältigt, satanisches Ritual, das volle Klischee-Programm.
Mhm.
Die Typen glauben, das Mädchen ist hinüber und aha, Reveal, ist er doch nicht. Also es deutet alles so ein bisschen auf Revenge after Abuse Story hin. Und ich weiß nicht so wirklich, was Azzarello damit bezweckt, weil so handfest recherchiert bezüglich der norwegischen Black-Metal-Szene, vor allem wenn es in den 90ern ist, wirkt das auch nicht.
Nee, also da hast du mich auch gerade so ein bisschen vor, wo ich dachte, ach komm.
Ja.
Wirklich die Klischees nochmal anheizen und.
Es wirkt ein bisschen so, als hätte Azzarello eine 45 Minuten Black Metal Doku auf Arte geschaut und meinte, daraus mache ich einen Comic. Mhm. So wirkt das, ja.
Ja, ja.
Also, du findest so ein paar Tropes, die du aus der Szene kennst. Die sind dann aber selten klischeefrei und alles andere ist halt wirklich das, was andere Menschen, die nicht in der Szene unterwegs sind und auch nie waren, über diese Szene glauben, wie sie ist. So, ja. So wirkt das aufgesetzt. Also bisher sehr zwiespältig, wie der Deutschlandfunk sagt. Artwork ist okay. Ja. Hat ja, ein Heft bisher, ist halt noch nicht die volle Miniserie, muss man dazu sagen, aber für einen Auftakt, wenn man so ein Thema, was halt wirklich ja in gewissen Kreisen Kulturkreise sind, wenn man so ein Thema aufgreift, hätte ich schon gedacht, ein bisschen mehr Recherche wäre da besser. Damit es authentischer wirkt. Ja, mir fehlt da ein bisschen die Authentizität. Ja, ja, The Creeping, ja, Below, verstehe ich. Bei Boom Studios bisher. Hm. Von Brian Azzarello.
Nee, das habe ich jetzt gerade wieder runtergenommen von der Leseliste.
Ja, yep, würde ich sagen.
Was ich aber schon seit letztem Jahr auf meiner Leseliste hatte, und das hat mich selber überrascht, ist die Simpsons-Comics, die aktuell bei Splitter erscheinen, und zwar die Treehouse of Horror. Mhm. Ich habe nie verstanden, warum man Simpsons als Comic lesen sollte. Weil ich immer dachte, die Stimmen gehören für mich mit dazu. Das war für mich immer eine Serie, die ich geguckt habe, abends, wenn ich nach Hause gekommen bin. Bis ich letztes Jahr dann doch zu diesem Sammelband gegriffen habe, mhm, und mir das richtig viel Spaß gemacht hat. Und ich konnte es gar nicht erwarten, dass dieses Jahr der zweite Band kommt. Und da ist er. Die kommen ja in so einem Omnibus-Format quasi für Splitter.
Ja.
Also 400 Seiten zu 50 Euro und sammeln halt verschiedene Hefte der Treehouse of Horror-Geschichten. Drei Stück wären es am Ende, da sind dann alle drin, die jemals erschienen sind. Die sind sortiert im zweiten so nach inhaltlichem, also irgendwie, da ist ein Body-Horror-Part, da ist irgendwie Geschichten über Verfluchte mit drin, also nicht historisch geordnet, sondern immer so themenmäßig zusammengefasst. Und mir macht das, ich finde das super, weil das die einzige Möglichkeit ist, die Simpsons in verschiedenen Stilen zu bekommen.
Mhm.
Die Hefte werden halt von allen möglichen Kreativen geschrieben und gezeichnet. Und Gary Duggan ist dabei, Terry Moore ist dabei. Im ersten hatte, glaube ich, Alice Cooper mal eine Story geschrieben. Lemmy Kilmister hat da mal was für gemacht. Ganz, ganz viele verrückte Namen aus allen möglichen Bereichen, Comedians sind verschiedene mit dabei. Brian Posehn hat hier auch eine Story geschrieben, den kennt man wahrscheinlich als Geologe von Big Bang Theory hauptsächlich.
Ja,
so. Und zwischendurch hast du immer so einzelne Seiten, die das auflockern, so Filmplakate, die da drin sind. Im ersten waren es ganz viele Seiten, wo man Kostüme vom Comicbook Guy gesehen hat. Und ich fand den zweiten, glaube ich, noch mal cooler. Vielleicht auch, weil es hier viel mehr Popkulturreferenzen ich drin gefunden habe. Also von Franz Kafkas Auferstehung über eine Story, wo verschiedene Filme referenziert wurden, über X-Men, Batman, keine Ahnung, hast du hier ganz, ganz viel Popkulturreferenzen. Ein Kiss-Konzert ist irgendwo noch ein Thema. Und ich finde das geil. Und vor allem so schön gesammelt und ich kann es episodisch lesen. Ich muss gar nicht alles am Stück lesen. Mhm. Ich kann immer sagen, jetzt habe ich Bock auf eine Story. Die haben unterschiedliche Länge. Alle, ich glaube, zwischen 4 und 10 Seiten ist da so alles dabei. Und dann kann man das so über die Wochen wegsnacken.
Mhm.
Und es hat halt diesen typischen Treehouse of Horror, die man, glaube ich, auch aus der Serie kennt. Vibes, das ist alles ein Paralleluniversum. Das gehört alles nicht zur Kontinuität, wie die Superhelden so schön sagen.
Mhm.
Und deswegen kann man das ganz gut weglesen. Man muss nur die Figuren ein bisschen kennen. Und wenn einem was mal nicht gefällt, dann blätterst du halt 2 Seiten weiter. Dann hast du die nächste Story und kannst dich darin verlieren.
Okay, cool.
Richtig geil.
Kurze Zwischenfrage. Franz Kafka, meinst du gerade die Verwandlung, oder?
Die Verwandlung, was habe ich gesagt?
Auferstehung. Ich versuche nur vorzubeugen. Ihr braucht uns nicht schreiben. Ja. Ist uns selber aufgefallen.
Ja.
Dankeschön.
Verwandlung. Die Verwandlung.
Genau.
Käfer, Boden, nicht aufstehen können.
Ich habe schon wieder erwartet, dass wir 3 Mails kriegen.
Ja, kriegen wir.
Ja.
Die Leute schreiben, bevor
sie. Lieb von euch, danke.
Danke.
Braucht doch nicht. So, einen hast du noch.
Einen habe ich noch. Stimmt, einen habe ich noch.
Hm.
Und den besten für heute und den ich dir auch ganz gerne ans Herz legen möchte.
Okay.
Ich habe Frankenstein Alive gelesen. Du hast uns letztes Mal eine Comicreihe vorgestellt, die Frankenstein-Reihe nochmal von vorne aufrollt.
Mhm.
Der Comic setzt hinten an und erzählt, was ist eigentlich aus dem Monster geworden nach der Story. Das Monster überlebt, Wir erfahren, wie das Monster, dass das Monster dann in einem Zirkus arbeitet, wie das zu der Zeit ist mit, ich mache große Anführungsstriche, anderen Freaks. Ja, also kleinwüchsigen, einer bärtigen Dame, so alles, was so dazugehört.
Was man in der Popkultur zu der Zeit zumindest unter diesem Begriff versammelt hat.
Zusammengefasst hat.
Ja, verunglimpfenderweise.
Genau, aber er lebt da sehr, sehr glücklich, weil er auf der einen Seite die Leute, die diesen Zirkus besuchen, sehr erfolgreich erschrecken kann. Er ist also sehr gut in dem, was man machen soll. Ja. Auf der anderen Seite hat er eine Gemeinschaft, in dem er keine besondere Beachtung findet. Und woher dieses Bedürfnis kommt, erfahren wir dann. Wir erfahren dann nämlich die Reise vom Ende mit Frankenstein, bis er zu diesem Zirkus kommt. Okay. Und da möchte ich gar nicht vorweggreifen, da passieren ihm gewisse Sachen. Und das Interessante ist ein bisschen der Wandel der Figur. Denn das Monster, was wir einst hatten, wir sehen dann, wie er mehr menschlich wird, wie er Bedürfnisse entwickelt, wie Bedürfnisse bei ihm befriedigt werden, wie er lernt, wie Menschen auf ihn reagieren, wie er Freundschaft kennenlernt. Und das Ganze ist geschrieben von Steve Niles und gezeichnet von Bernie Wrightson. Und ist so das letzte Projekt, was Bernie Wrightson angegangen ist. Er hat es auch nicht geschafft, zu Ende zu zeichnen. Mhm. Weswegen er vor seinem Tod Kelly Johnson mit dazu genommen hat.
Jones.
Und gesagt hat, hey, du musst das hier zu Ende bringen. Du hast einen Stil, der zu meinem passt. Und bitte führ die Geschichte zu Ende. Hier ist das, was noch fehlt. Und die Story war inhaltlich toll, weil er schön aufgearbeitet ist, schön kleinlich seziert, wie das Monster sich halt wandelt zu diesem menschlichen Wesen, was wir am Ende haben. Und weil es halt fantastisch aussieht. Also, das sieht wirklich, wirklich toll aus. Diese Bleistiftzeichnung. Klar, am Ende merkst du natürlich, wo der andere Zeichner reinkommt und was der übernommen hat. So ähnlich ist der Stil dann doch nicht. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, mal gucken, ob ich es am Ende des Comics gemerkt habe, welche Seiten es waren. Aber ja, das merkst du sofort. In dem Moment, wo du umblätterst, siehst du, okay, das hat hier jemand anderes gezeichnet. Aber es ist trotzdem gut genug, dass es die Atmosphäre nicht kaputt macht, dass es den Lesefluss nicht kaputt macht, die Geschichte nicht kaputt macht und ein wirklich schöner Abschluss mit tollen, detaillierten Bildern, wo man sich richtig drin verlieren kann. Ich halte einfach mal eins in die Kamera. Der verliert sich da wirklich in so einer Bibliothek hin. Der gefühlt zeichnet er jedes Buch in die Regale ein. Das ist wirklich, wirklich toll gewesen. Und ganz am Ende kriegt man noch ganz viel Bonusmaterial, wo man Skizzen sieht, Notizen sieht, wie es zu diesem Buch kommen sollte, was wo passieren sollte, wie aus der Skizze irgendwann das finale Bild wird. Eine ganz tolle Ausgabe von Splitter mit Prägung vorne und so Silberfolie mit drauf. Das Frankenstein Alive Alive. Wenn ihr irgendwas aus dieser Folge mitnehmen wollt, dann holt euch dieses Buch.
Sehr geil. Ja. Gute Empfehlung.
Yes, yes, yes. Und
bevor wir in die Medienempfehlung reingehen, weil du schon andeutest, dass wir gleich diskutieren, was spontan ist. Wir haben ja Halloween heute. Wenn ich dich jetzt frage, du willst an Halloween 3 Horrorfilme schauen. Welche 3 wären das? Welche fallen dir ein? Boah. 3 Titel, die dir einfallen, die du gucken würdest, wenn du Horrorfilme an Halloween schauen willst.
Ich glaube, Halloween-Thema haben die alle nicht. Aber
egal, du willst Horrorfilme.
Midsommar.
Okay.
Auf jeden Fall. Jetzt bin ich nicht so unter Druck.
Doch. 3 Horrorfilme, die dir einfallen, die dir gefallen.
Die mir gefallen.
Unabhängig des Genres.
Ich hau jetzt nochmal Speak No Evil raus. Hatte ich den hier als Medienempfehlung
gegeben? Hast du.
Hau ich trotzdem nochmal raus. Guck den. Und Hereditary, würde ich
sagen. Oh, wunderbar. 2 Ari Aster-Filme.
Ja, so. Was soll ich machen? Ich bin ein einfacher Mann.
Und du? Hereditary wäre auch dabei gewesen, weil einfach einer der besten Horrorfilme, die in den letzten Jahren erschienen sind. Der Exorzist. Erste Teil. Und The Thing von 82, die Carpenter-Version. Meine 3. Hereditary, Exorcist, The Thing. Meine 3 Exorcist Horrorfilme. Exorcist
verstehe ich auch, ja.
Meine Go-To-Horrorfilme. Ganz nah gefolgt von Halloween 1.
Ja.
Carpenter war einfach der Shit, das war so.
Was natürlich super passen würde zu dem Plan.
Absolut, absolut. Aber den habe ich einfach so oft schon gesehen. Ja. So, jetzt die eigentliche Medienempfehlung. Möchtest du anfangen? Es gibt ja, weil du wolltest uns, du hast ja schon angedeutet, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Die einen machen was?
Die einen hören die Harry Potter Hörbücher vom Rufus Beck.
Und dann gibt's die besseren?
Dann gibt's die anderen, mit denen man sehr gut zusammen podcasten kann, aber sich nicht darüber unterhalten sollte, welche Harry Potter Hörbücher man gerne hört.
Nämlich, dass die von Felix von Manteuffel deutlich besser sind.
Ja, das ist ja deine Meinung.
Ist vielleicht deine Meinung, aber ist ja egal.
Ja, genau. Nein, das ist meine Medienempfehlung. Ich habe wieder angefangen, von vorne die Harry Potter Hörbücher zu hören.
Wo bist du gerade?
Ich bin jetzt am Ende vom dritten.
Azkaban?
Genau, Azkaban. Sie sind gerade auf dem Weg unter die peitschende Weide. Und mir gefällt es wieder richtig, richtig gut. Und ich habe wieder gelernt, also ich habe so ein paar Erkenntnisse mal wieder rausgezogen. Zum einen, wie viel die Filme überschreiben an Wissen, was man mal hatte. Also wie viel mehr wirklich in den Büchern drin steckt.
Ja, klar.
Natürlich ist das klar, so wenn man das, aber das nochmal alles.
Ja, Orden des Phönix, Alter, da kannst du Häuser draus bauen.
Ja.
Aus diesen Büchern.
Ist wirklich so. Das andere ist, die andere Erkenntnis, die ich wieder hatte, wie wenig eigentlich in den ersten zwei Büchern zum Schulalltag steht. Und trotzdem hatte man ein so klares Bild davon, als man die gelesen hat. Das ist mir jetzt nochmal klar geworden, als die ersten beiden, man merkt es auch, die ersten drei Hörbücher haben, glaube ich, jeweils so zwischen 10 und 12 Stunden Hörzeit. Und ab dem vierten sind es 24 Stunden aufwärts. Da wird es wirklich detaillierter. Ja.
Okay.
Und deine Medienempfehlung?
Ich bin heute ein bisschen seltsam. Ich bin ja ein Mensch, ich bin ja ein Mensch, der meist nicht so gut einschläft. Und dann neige ich dazu, mir irgendwelchen Käse im Netz anzugucken, vorzugsweise auf YouTube. Und da bin ich vor einiger Zeit auf einen YouTube-Channel gestoßen, wo ich wirklich Ewigkeiten so im halbdösenden Zustand einfach nur zugucken kann. Das ist ein Mensch. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es ein Typ ist, weil sowas Beklopptes würde sich wahrscheinlich nur ein Kerl einfallen lassen, ich weiß es nicht, der sich eine Bodycam umschnallt und durch japanische Kleinstädte geht, spazieren geht. Und diese Aufnahme,
das ist es,
kommentarlos. Du kriegst nur den Sound seines Spaziergangs, der läuft, hat eine Kamera vor der Brust wahrscheinlich, denke ich mir, und dann gehst du quasi in der Ego-Perspektive durch diese, durch den Vorort von Kyoto. Und siehst dir dort wie die Menschen dort leben, wie die Häuser gebaut sind, wie die Natur dort aussieht. Das sind halt meistens dann auch sehr spezielle Gegenden, die er sich da aussucht. Keine Musik, gar nichts. Und das guckst du dir an. Und das ist so unfassbar beruhigend und interessant, das zu sehen, wie die Menschen dort leben. Und dann jetzt kommt das noch seltsamere. Als ich das denn mir so ein paar Videos angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass ich da eine Bubble aufgestoßen habe, von der ich nicht wusste, dass sie existierte.
Okay. Also es gibt.
Also erstmal, der Channel selber heißt Ambient Exploration.
Okay.
Ja, so heißt der Channel. Keine Ahnung, wer das ist, ich weiß es nicht. Ja, benennt keinen Namen, hat jetzt Dutzende Videos online, wo der irgendwo hat nur mal geschrieben, er lebt wohl in Japan, ist ein Amerikaner, lebt wohl in Japan und der läuft dort durch irgendwelche japanischen Kleinstädte. Auf jeden Fall gibt's davon sehr viele Menschen auf YouTube, die mit einer Kamera beispielsweise durch das Nachtleben von Tokio laufen, bei Wind und Wetter. Als würdest du da selbst durchlaufen. Das ist eine richtige Szene. Und das fand ich so grotesk und irgendwie auch so interessant und irgendwie auch cute. Und das ist krass, sich das anzusehen.
250.000 Views?
Ja.
Okay.
Ja.
Das muss ich erst verarbeiten.
Das ist einer der kleineren Channels. Ich habe den nur als erstes gefunden. Auf jeden Fall eine sehr, sehr beruhigende Angelegenheit. Diese naturverbundenen Channels. Das in Kyoto, in Tokio beispielsweise, Nachtleben bei Regen. Meine Fresse, die leben in der Situation, wie wir Cyberpunk spielen.
Mhm.
Okay. Guck dir das mal an. Das ist Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist auch nicht zu vergleichen mit deutschen Großstädten. Unglaublich. Ich war noch nie da, leider. Ja, habe dieses Land leider noch nicht bereisen können. Aber das ist sehr interessant. Fand ich gut. Ambient Exploration, guck da mal rein. Mich beruhigt das. Ich finde das richtig gut.
Ja, verstehe ich. Auf eine hast gewisse Art und sowas, Weise. Ne? Hab ich überhaupt ja, nicht das hast du nicht kommen sehen. Aber wenn wir gerade bei YouTube und Bubbles sind, ich kann auch wunderbar, wenn ich hier irgendwie drüber nachdenke, eine Gartenmauer zu ziehen, ja, mir einen Abend lang Leute angucken, die Gartenmauern bauen und mir erklären, wie das geht.
Das ist so dieser perverse Spleen der Hausbesitzer.
Aber es ist für mich genauso beruhigend. Weil ich sehe Leuten beim Arbeiten zu, die erklären mir dann, was ich machen muss.
Ich folge da auch auf Instagram, Influencer will ich nicht sagen, aber das ist ein Typ, der ist irgendwann, ich weiß gar nicht, woher der kommt, ob das ein Ami war oder ob der hier aus Europa kommt, der ist nach Italien gezogen, hat sich da irgendwo auf einem Berg ein Grundstück gekauft und so eine uralte Hütte saniert, weil er da leben will.
Ja.
Das macht der seit Jahren. Ich glaube, das ist ein Holländer, ist das.
Solche Sachen finde ich auch toll, ja. Da gibt es ja etliche, die dann irgendwie, wir kaufen das alte, verlassene Haus.
Genau.
Schon 20 Jahre keiner mehr drin gelebt und wir nehmen euch mit und jetzt heute sagen wir den Boden, liebe Leute.
Nee, sowas nicht. Das geht schon wieder in diese Influencer-Richtung. Das ist halt wirklich, der macht das alles selber per Hand. Der seit Jahren ultra, also nicht so, dass er, der kommuniziert hat auch nicht so mit den, mit seinen Zuschauerinnen und Zuschauern. Der filmt das einfach nur, was der da macht, wie der da lebt. Jetzt ist er dann auch hingezogen, hat da anfangs nur in einem Zelt gelebt und hat angefangen, dieses historische Gebäude da, diese kleine Hütte aus Felsgestein zu sanieren, ja, sehr mühselig und so. Und hat weitestgehend auch ohne Kommentar oder so. Das ist sehr angenehm und entspannt.
Interessant.
Ich merke gerade, ich finde das sehr entspannt, wenn ich Sachen konsumiere, wo Leute nicht reden.
Gut, dass wir einen Podcast machen.
Ne? Ja, klar, deswegen wahrscheinlich.
Ja, bevor wir uns jetzt komplett in unsere YouTube-Bubbles verlieren, wir hatten noch ein Thema, das wollten wir eigentlich zu Beginn sagen. Wir sagen es jetzt einfach am Ende.
Okay.
Liebe Leute, wenn ihr das hier werbefrei hören wollt, könnt ihr das über Steady machen. Das bedeutet nicht, dass ihr die Steady-App braucht, um diesen Podcast zu hören. Ihr könnt die Podcast-URL auf Steady einfach kopieren und zum Beispiel bei Apple Podcast einfügen. Dann habt ihr es ganz normal in eurer Podcast-App. Alle Podcast-Apps, die ich bisher ausprobiert habe, hatten auch diese Funktion. Ich meine nicht Spotify. Ich meine richtige Podcast-Apps. Mhm. Dass man von extern einen Link einfügen kann und dann einfach das in den Podcast-Feed gespült wird. Das funktioniert auch über Steady. Ihr seid also nicht dazu gezwungen, das so zu machen.
Ja. Ihr könnt ja dann dem Podcast auch regulär folgen, wie er das bisher auch macht, auf der Plattform eurer Wahl.
Genau.
Nicht Spotify.
Da geht dafür kriegt es dann werbefrei.
Korrekt. Vielen Dank für die Unterstützung bisher.
Yes. Und so. Damit haben wir die Medienempfehlung. Wir haben dran gedacht.
Ausnahmsweise.
Wir haben noch ein paar Comics empfohlen diese Woche, neben den ganzen News, die wir am Montag besprochen haben.
Richtig. Und dann lassen wir uns einfallen, was es nächste Woche gibt.
Jawohl, machen wir so.
Machen wir. Habt ein entspanntes Wochenende. Du auch, Andreas.
Ja, du auch. Bis dann.
Ciao. Tschüss.